trotzdem ist natürlich die Energiewelt und die Energie wichtig für ein Land, wenn man Wirtschaftswachstum erzielen will. Und das ist ja das maximale Ziel, wieder 2% Wirtschaftswachstum zu haben. Das brauchen wir auch in Deutschland, um wieder nach vorne positiv zu denken. Und dazu braucht man eine stabile Energieinfrastruktur. Und die muss im Thema bleiben, also Netzturbo anwerfen.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die Kosten für Energie in Deutschland sind sehr hoch, Strom allen voran. Wie kriegt man diese Preise runter? Natürlich muss trotzdem alles ja noch sicher sein und die Versorgungssicherheit gewährleistet sein. Eine Gretchenfrage. Und wir wissen, wir haben eine Energiewende der zwei Geschwindigkeiten in Deutschland. Solar, Wind, ja, das geht recht fix, aber der Netzausbau, der hinkt hinterher. Eine enorme Bedeutung für den deutschen Mittelstand und deswegen reden wir heute darüber. Das tue ich jetzt mit Achim Schröder. Er ist CFO von Westenergie, einem, der wesentlichen Figuren in Deutschland, wenn es darum geht, wie finanzieren wir den Netzausbau, wie digitalisieren wir das Ganze und was bedeutet das für den Mittelstand. Hallo Herr Schröder, ich grüße Sie.
Grüße Sie auch.
Ja, fangen wir vielleicht mal mit einer sehr spannenden Frage an, die zuletzt auch auskam durch eine BCG-Studie, durch Äußerungen von den Chefs von RWE und E.ON. Ist der Strombedarf in Deutschland wirklich so groß, wie zumindest auch die alte Bundesregierung gesagt hat? Oder sind die Erwartungen der Politik da eigentlich zu hoch gewesen?
Also das ist eine gute und auch sehr wertwichtige Frage für das Thema, wie viele Netze brauchen wir eigentlich, sowohl Übertragungs- als auch insbesondere Verteilnetze. Die Bedarfe werden ja steigen, das glaube ich unstreitig. Wir wollen ja Wärmepumpen zubauen, wir wollen Elektromobilität weiter ausbauen. Wir hoffen, dass auch die Industrie, die energieintensive in Deutschland verbleibt mit Standortthemen, die wir jetzt noch ausrichten müssen. Und dann schwanken die Ideen, wie viel das denn mehr werden soll, um ein Drittel. Und das aber ein entscheidendes Drittel, weil im Netzentwicklungsplan sind noch viel höhere Volumina drin, als wir die eigentlich in den aktuellen Studien sehen. Wir glauben, dass wir das jetzt nochmal intensiv betrachten müssen, weil daran hängt ja auch die Frage, wann baut man Netze wo auf, in welcher Geschwindigkeit, wie ist der Netzturbo, den ich immer so schön zitiere, dann anzuwerfen und wie schnell muss der laufen und wie weit muss der uns tragen. Und das heißt, von daher ist diese Frage, wie viel Strombedarf haben wir, zentral und muss jetzt nochmal finaler beantwortet werden.
Sehr spannend auf jeden Fall und ebenso spannend natürlich, wie finanziert man diesen Netzausbau, das ist sozusagen Ihr Home-Turf. Ich frage mal ganz platt am Anfang, wie steht es denn um die Finanzierung des Netzausbaus in Deutschland? Haben wir genug Geld dafür?
Das hängt entscheidend an der Frage, wie viel Rendite geben Sie den Kapitalgebern, sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalgebern? Wir hinken ja in dem Eigenkapitalzinssatz dem europäischen Mittelwert doch mal deutlich hinterher, mindestens mal 2% plus X. Und darum brauchen wir Rahmenbedingungen, die vernünftig sind, die wirtschaftlich Unternehmen erlauben, auch gute Renditen zu erzielen und auch Dinge anzureizen. Wir brauchen eine schnellere Bürokratie, sodass wir von der Richtung ja auch schneller die Themen umsetzen können. Und wenn wir dann einen stabilen Rahmen haben, ist der E.ON-Konzern, auch die Westenergie, als wesentlicher Bestandteil bereit, da rein zu investieren. Die haben ja große Investitionsprogramme verkündet, auch jetzt gerade nochmal wieder bestätigt, warten aber ein bisschen auf die Rahmenbedingungen, die sich jetzt setzen, gerade durch die ja neu sich konstituierende Bundesregierung, die ja auch mit dem Investitionsprogramm ja Milliardenbeträge versprochen haben, die auch in den Ausbau der Infrastruktur gehen könnten.
Zinsen haben Sie gerade schon gesagt. Jetzt haben wir natürlich eine Gemengelage, die wahnsinnig spannend ist. Also die Swaps zuletzt ja wirklich abenteuerlich. Natürlich auch durch die großen Volumina an Investitionen, die die neue Regierung vorhat. Wie glauben Sie, ist die Zinsentwicklung und was bedeutet das auch für Sie? Versuchen Sie damit irgendwas zu rechnen?
Also Zinsentwicklung ist natürlich ein Blick immer in die Glaskugel. Gerade wenn Sie die Entwicklung der letzten Tage an den Börsen angucken und die Auswirkungen dann auf die gesamten Zinsen, ist es echt schwierig. Aber wir rechnen ja langfristig. Die Netze werden ja für 40 Jahre kalkuliert und gebaut. Und darum brauchen wir eine Planungssicherheit, die über einen längeren Zeitraum ist. So ist ja auch die Anreizregulierung immer angelegt, immer über 5-Jahres-Periode und dann aber grundsätzlich in der Langfristperspektive. Sicher ist nur, wenn man in Deutschland Zinssätze hat, die signifikant unter einem Mittelwert Europas oder der Welt liegen, dann wird man eben kein Kapital anreizen. Und darum brauchen wir vernünftige Rahmenbedingungen und einen marktadäquaten Risikozinssatz für Eigenkapital und für Fremdkapital.
Wenn wir jetzt davon sprechen, wir investieren in die Energiewende, dann muss man ja festhalten, ich habe es in der Anmoderation eben schon erwähnt, wir haben eine Energiewende der zwei Geschwindigkeiten. Wir investieren in die Solarpaneele, in Windkrafträder und so weiter. Sicherlich auch gut so, wenn ich mir das Urteil erlauben darf, aber tendenziell zu wenig in die Netze, so im Verhältnis zu dem, was man auch braucht.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir müssen das ganzheitlich betrachten. Wir brauchen so ein bisschen Energiewende 2.0, Punkt 0 oder Neustart der Energiewende in einer anderen Ausrichtung. Die Erneuerbaren auszubauen ist eine gute Idee, die ist ja auch richtig, die unterstützen wir auch, aber die müssen ja ins Netz integriert werden. Wir haben diese sogenannten Redispatch-Kosten, das heißt fast 4-5 Milliarden tendenziell, die wir irgendwie nicht bekommen an Strom, die wir trotzdem bezahlen müssen, und die sind deshalb entstanden, weil eben Netze nicht früh genug ausgebaut wurden und nicht dem Ausbau der Erneuerbaren standhalten. Und darum muss der Fokus jetzt erstmal sein, die Netze auszubauen, dann marktwirtschaftliche Instrumente für neue Wind- und Erzeugungsanlagen in Photovoltaik zu bauen, und wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke zur Netzstabilität.
Als Sie das von diesem riesigen Fonds der neuen Regierung mit Infrastruktur, was ja auch ein dehnbarer Begriff ist, wie wir gerade merken, da melden ja sofort wieder sehr viele ihre Wünsche an. Aber Netze sind schon auch Infrastruktur, oder? Also war das erstmal eine gute Nachricht?
Ja, für uns war das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Nachricht. Oder ist eine gute Nachricht, weil Infrastruktur, dazu gehören natürlich nicht nur die Autobahnen und die Digitalisierungsthemen und die Bildung, die auch alle wichtig sind, sondern auch die Infrastruktur, was die Netze angeht. Und wir glauben auch, dass eben Teile da reinfließen können, ob es jetzt in das Thema Wärmewende, in das Thema Wärmenetze ist oder auch in das Thema Wasserstoff ist oder insbesondere natürlich auch in die Strominfrastruktur.
Was kostet eigentlich beim Netzausbau besonders viel und was wird vielleicht auch überschätzt? Also das ist ja so hat man ja auch als Unternehmer kaum Einblick, aber das wäre vielleicht mal spannend zu erfahren, wo wir gerade die Gelegenheit haben. Also was ist da besonders teuer?
Also ich würde vielleicht nochmal vorher sagen, wir müssen darauf achten, dass wir die Kosten im Blick behalten. Es wird ja jetzt immer diskutiert, Strompreis, und wir halbieren die Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber. Das können wir alles machen, aber dann verlagern die wir ja nur in den Bundeshaushalt, wie auch mit der EEG-Umlage. Die ist aus dem Strompreis raus, aber die muss ja trotzdem jemand bezahlen. Wie mein früherer Chef immer gesagt hat, Geld ist nie weg, hat nur ein anderer. Also müssen wir gucken, dass wir die richtigen Netze bauen. Dann ist immer die Diskussion, baut man Freileitung oder Verkabelung. Verkabelung ist natürlich schöner, ist auch nicht so anfällig für Wind und für Unwetter, aber kostet Faktor 6, 7. Und darum müssen wir sehen, dass wir an den richtigen Stellen bauen, insbesondere da, wo wir die Engpässe haben, wo diese Redispatch-Kosten entstehen, und dann auch mit vernünftigen Zeitfenstern, was Bürokratisierung angeht, also nicht mit 10 Jahren Wartezeiten, und dann schlauerweise in der Frage, reicht nicht auch eine Freileitung, wo wir heute ein Kabel geplant haben.
Wenn die Bürger vor Ort nichts dagegen haben, die gerne den günstigen Strom nehmen, aber die Aussicht auf ein Windkraftrad oder in Ihrem Fall eben auf den Strommasten ja furchtbar schlimm ist.
Da haben Sie recht. Wir haben ja das energiepolitische Dreieck immer so ein bisschen im Blick zu haben. Einmal die Preise, die entstehen, dann das Thema Versorgungssicherheit und auch das Thema ökologische Aspekte und eben die Akzeptanz von Bürgerinnen und Bürgern zur Energiewende. Nur, ich meine, irgendein Optimum brauchen wir jetzt, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir machen alles schön und wir machen alles nicht sichtbar, wird es eben teurer. Und wenn wir nur Erneuerbare machen, fehlt uns wieder die Versorgungssicherheit, weil uns die Kraftwerke fehlen. Also dieses Dreieck auszutarieren, dass es möglichst optimiert ist und nicht nur noch an einer Stelle optimiert ist, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und dann die Bürgerinnen und Bürger für die Energiewende wieder zu begeistern.
Da können ja vielleicht auch die Unternehmen ein bisschen mithelfen, die ja auch ein bisschen Einfluss haben und auch einfach mal erklären, Leute, wenn ihr Arbeitsplätze behalten wollt, dann gehört das halt auch mal dazu, ne?
Das tun wir ja auch. Unser Vorstandsvorsitzender war ja in den letzten Wochen viel aktiv, auch mit dem Vorstand von RWE zusammen, um versucht, Dinge zu erklären, auf Dinge hinzuweisen, die wir für vernünftig halten und die uns dann in Summe auch erfolgreich machen im Hintergrund dieser drei Dimensionen.
Ich meinte aber, also das ist schon mal sehr klar, aber ich meinte jetzt auch die Industrieunternehmen und die Mittelständler vor Ort, die da vielleicht auch was machen können, ne? Wäre ja mal nicht schlecht.
Definitiv.
Was ja mit dem Netzausbau auch eng zu tun hat, ist die Frage, wie digital sind die Netze? Also was tut Westenergie, formuliere ich die Frage mal so, um noch besser zu verstehen und zu erkennen, was im Netz wirklich genau passiert?
Also wir haben ja mehrere Themen, die man da beachten muss. Einmal dieser Smart-Meter-Hochlauf, der natürlich in Deutschland massiv zurückhängt zwischen anderen europäischen Ländern, wo man ein bisschen mehr Einblick in die SLP-Zähler und in das, was passiert, eigentlich in den Haushalten passiert, den man auch braucht, wenn man weiter digitalisieren, optimieren will, Photovoltaikanlagen kombinieren will mit Ladeverhalten beispielsweise. Das ist so die eine Welt. Und die zweite Welt ist, dass wir massiv digitale Ortsnetzstationen einbauen, die dann auch fernsteuerbar und auch fernauslesbar sind. Da haben wir massiv viele Investitionen in den letzten Jahren gerade in diese Bereiche getätigt, also auch in die Digitalisierung. Auch das Thema Sicherheit ist nicht zu vernachlässigen. Cyberkriminalität wird ein immer größeres Thema. Da muss man insbesondere bei den Schaltleitungen und bei den kritischen Leitungen und Ortsnetzstationen aufpassen, dass man die vernünftig sichert. Aber insbesondere diese Ortsnetzstationen sind in der Technik nochmal einen Schritt nach vorne.
Sie sagen das so leicht dahin mit der Cybersicherheit, wohl wissend natürlich, das ist ein Riesending. Sie müssen ja nicht einfach nur wahnsinnig schnell ausbauen, wahnsinnig günstig am besten noch und alle Menschen dabei mitnehmen, sondern die Hackerangriffe ja auch noch abwehren, die da wahrscheinlich auch jeden Tag kommen, oder?
Ja, ja, das wird in der Infrastruktur natürlich ein größeres Problem, was man auch sich anschaut und wo wir natürlich großen Augenmerk auch in dem Gesamtkonzern darauf legen, das im Auge zu halten und entsprechende Abwehrmaßnahmen zu ergreifen.
Was würden Sie sich denn wünschen, natürlich auch im Hinblick auf Regulierung? Was am Ende ist ja die Frage, die auch Unternehmen sich stellen, wie kommen wir günstiger an Strom in Deutschland? Das würde ja bedeuten, Netze schneller ausbauen, aber woran hakt es dann nochmal? Wir haben über die Bürger eben schon gesprochen, Haken hinter, aber was gibt es sonst noch, was getan werden muss?
Also wir brauchen einen stabilen Rahmen. Sie wissen ja, dass die Anreizregulierung jetzt nochmal neu aufgestellt wird, Richtung fünfter Periode, einen stabilen Rahmen, der die Rendite Erwartungen nicht verschlechtert, sondern eher anreizt mit dem Eigenkapitalzins. Ich hatte das vorhin schon ja zwei, dreimal erwähnt, dass das ein wichtiges Thema für uns ist. Dann muss man gucken, wo baut man gezielt auf, ist die Frage vom Anfang. Wie viel brauchen wir überhaupt an Strom und wie viel Stromnetze brauchen wir? Und wir müssen dringend ein Augenmerk darauf legen, dass diese Redispatch-Kosten runtergehen. Denn wenn man die runternimmt, hat man auch wieder Spielraum für Anreize bei Rendite, ohne dass es am Ende teurer wird.
Teurer wird nämlich nochmal auf kann es mal in ferner oder in mittelferner Zukunft passieren, dass Strom hierzulande nicht mehr teurer ist als bei Wettbewerbern, die in den USA produzieren oder in anderen europäischen Ländern? Haben Sie da Hoffnung?
Also muss man so ein bisschen unterscheiden, was für Kosten haben wir wirklich und wer zahlt sie danach? Ja, habe ich ja vorhin gesagt, man kann natürlich den Strompreis jetzt für energieintensive billiger machen, indem man die Umlagen auf andere überwälzt. Perspektivisch müssen wir gucken, dass wir das Gesamtsystem im Auge halten und nicht Kraftwerke schon abschalten, wenn wir noch die Lösung gar nicht haben und alles doppelt aufbauen. Also irgendwann, wenn die Energiewende so weit ist, dass die Energie, die Photovoltaik und die Windanlagen ideal in das Stromnetz eingebettet sind, wenn wir dann grundlastfähige Gaskraftwerke haben, wenn wir ein bisschen Wasserstoff haben, wenn wir das mit Elektrolyseuren optimieren, kommen wir auch wieder zu einer günstigeren Welt. Das dauert nur.
Vielleicht noch eine Joker-Frage zum Abschluss. Wir haben jetzt gerade Koalitionsverhandlungen, da ist vielleicht noch gar nicht ganz klar, in welchen Ministerien oder Plural Singular formuliert das Thema Energie so ganz genau liegt. Haben Sie da einen Wunsch oder haben Sie da Vorstellungen, was vielleicht am besten wäre?
Das ist eine komplizierte Frage, die muss die Politik auch beantworten. Auf jeden Fall muss das Thema Energie im Fokus bleiben. Wir sehen ja alle, dass es andere wichtige Themen gibt, wie Finanzierung, wie Migration, wie Verteidigung, wie innere, äußere Sicherheit. Trotzdem ist natürlich die Energiewelt und die Energie wichtig für ein Land, wenn man Wirtschaftswachstum erzielen will. Und das ist ja das maximale Ziel, wieder 2% Wirtschaftswachstum zu haben. Das brauchen wir auch in Deutschland, um wieder nach vorne positiv zu denken. Und dazu braucht man eine stabile Energieinfrastruktur. Und die muss im Thema bleiben. Also Netzturbo anwerfen, ist meine letzte Botschaft dazu.
Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Achim Schröder, CFO von Westenergie. Ich sage vielen Dank und auch für die guten Netze, möglichst schnell, das braucht auch der Mittelstand. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Giersch, für die Fragen.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.